Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Thema, das derzeit unter vielen gesellschaftlichen wie politischen Aspekten diskutiert wird: Gerechtigkeit. Und wir hören dazu einen Fachmann, der sich von Haus aus sein Leben lang damit beschäftigt hat, als Jurist, als Professor für öffentliches Rechts und Rechtsphilosophie, aber auch als belletristischer Schriftsteller, Bernhard Schlink. Natürlich kennen ihn Leserinnen und Leser weltweit als Bestsellerautor, spätestens seit seinem internationalen Erfolg mit dem Roman Der Vorleser. Jetzt gibt es ein neues, dieses Sachbuch, eine essayistische Reflexion über Gerechtigkeit eben. Seien wir gespannt, was uns Bernhard Schlink dazu erzählt. Und damit willkommen zur Lesart allerseits. Und gleich ein Schriftsteller, der ein langes, erfolgreiches Berufsleben als Jurist, als Professor verzeichnen kann, mit seinen Romanen und Erzählungen aber weltberühmt wurde: Bernhard Schlink. Sein Roman Der Vorleser war Nummer 1 der Bestsellerliste der New York Times. Kein anderer deutscher Autor hat das vor ihm geschafft. Und in diesem Buch ging es auch, wie in vielen seiner anderen späteren, sehr stark um Recht und Gerechtigkeit. Und genau zu diesem Komplex legt Bernhard Schlink nun ein neues Buch vor, ein Essay mit eben diesem Titel, ganz schlicht: Gerechtigkeit. Guten Morgen, willkommen, Herr Schlink.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Eine Anleitung zum Suchen und Finden, so bewirbt Ihr Verlag Ihr Buch. Was war der Anlass für Sie selbst, auf diese Suche zu gehen nach Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit hat mich mein juristisches Leben lang beschäftigt, oder schon davor. Es war einer der Gründe, warum ich mich für das juristische Studium entschieden habe. Und es hat mich in meiner Arbeit als Jurist, als Professor, aber auch als Verfassungsrichter immer wieder beschäftigt.
Sie betonen anfangs, dass Sie weniger als Jurist, sondern mehr als Rechtsphilosoph schreiben. Das war auch später Ihre Berufsbezeichnung, Professor für Rechtsphilosophie.
Für öffentliches Recht
und Rechtsphilosophie. Ja. Also auch wirklich von der Theorie ausgehen. Aber ganz wichtig ist Ihnen auch jetzt in diesem Buch, dass Gerechtigkeit immer einen konkreten Kontext hat, in dem sie vollzogen, gefordert oder gefährdet ist. Was sind das für Kontexte?
Das sind Kontexte vom privaten Leben angefangen. Die Mutter, die den Kuchen gerecht unter ihren 4 Kindern teilen will, bis zur Frage der Bildungsgerechtigkeit. Wir behandeln zunächst mal alle Kinder gleich, indem sie Schulpflicht haben. Dann behandeln wir aber einige ungleich, weil wir einen besonderen Lernbedarf, besondere Lernprobleme feststellen. Die behandeln wir ungleich, aber dann als Lernbedürftige wieder gleich. Dann behandeln wir wieder ungleich. Bei den einen ist es ADHS das Problem, bei anderen ist es ein schwieriger Sprachhintergrund. Also Gerechtigkeit ist ein Gefüge von Gleich- und Ungleichbehandlungen, für die es jeweils gute Gründe braucht.
Diese Gleich- und Ungleichbehandlung, das ist ein zentraler Angelpunkt in Bezug auf Gerechtigkeit und auch wirklich so eine Leitlinie in Ihrem Buch. Und weil Sie gerade die Kinder ansprechen, kommen wir gleich auf ein schönes Beispiel. Sie verdeutlichen das nämlich sehr schön mit einer Geschichte des Philosophen und Wirtschaftswissenschaftlers und Friedenspreisträgers des deutschen Buchhandels auch, Amartya Sen. Ja. 3 Kinder streiten sich darum, wer eine Flöte bekommen soll. Wie geht diese Geschichte?
Das eine Kind hat die Flöte geschnitzt und möchte sie deswegen für sich haben. Ein anderes Kind hat überhaupt nie ein Spielzeug gehabt. Die Flöte wäre jetzt das erste Spielzeug. Und das dritte Kind ist das Kind, das Flöte spielen kann und meint, ich kann sie spielen, dann soll ich sie auch spielen. Und Sen will damit klar machen, der Utilitarist sagt, das dritte Kind, es bringt den größten Nutzen, wenn das Kind spielen kann.
Der für die Nützlichkeit
für alle,
ist.
Wir hören zu. Das zweite Kind, das noch kein Spielzeug hatte, das würde eher was für den Kommunitaristen, der dafür sorgt, dass in der Gemeinschaft alle ein bisschen zu ihrem Recht kommen. Während der Liberale, der Individualist sagen würde, nur sie hat's gemacht, sie soll es auch haben. Und ich denke, daran zeigt sich, dass mit den großen Theorien wenig anzufangen ist. Denn natürlich würden wir es nicht einem der 3 Kinder geben, sondern würden sagen, wir finden eine Regelung, eine Lösung, bei der das Kind das Flöte spielen kann, immer wieder auf ihr spielen, das Kind, das noch nie ein Spielzeug hatte, immer wieder mal damit spielen kann. Und das Kind, das die Flöte gemacht hat, kriegt von den anderen eine kleine Entschädigung, wenn es ihnen die Flöte überlässt. Also wir würden keiner der drei Theorien jetzt einfach folgen, sondern wir finden in den konkreten Situationen immer konkretere Lösungen.
Ich meine, das ist ja das Interessante an diesem Thema Gerechtigkeit, worüber sich Philosophen seit 2000 Jahren die Köpfe heiß streiten, dass es immer eine Konstruktion ist, dass es eben aber auch ganz viel ein Empfinden ist, ein jeweiliges Empfinden, das eben auch historisch bedingt ist, das Gerechtigkeitsempfinden. Wir empfinden etwas als ungerecht oder gerecht. Lässt sich dann überhaupt noch so etwas wie eine Formel für Gerechtigkeit, eine zeit- und raumübergreifende Formel finden?
Es lässt sich jedenfalls ein Programm finden, wie wir immer wieder nach Gerechtigkeit zu fragen haben. Wir haben danach zu fragen, wer wird hier gleich und wer wird hier ungleich behandelt? Gibt es gute Gründe für die Gleich- und für die Ungleichbehandlung? Von wem wird behandelt? Wie ist der anzusprechen? Also wir haben doch die Fragen, die wir jeweils stellen müssen. Die guten Gründe wandeln sich ein Stück weit. Und das heißt nicht, dass es einfach subjektiv ist, sondern wir haben auch einen Erkenntnisfortschritt bei der Gerechtigkeit. Niemand käme mir heute auf den Gedanken zu sagen, man muss adlig sein, damit man die Geschicke des Landes steuern kann. Wir wissen, dass das mit dem blauen Blut nicht stimmt. Und es gibt also einen wirklichen Erkenntnisfortschritt, der auch bei der Gerechtigkeit eine Rolle spielt.
Aber Sie als Juraprofessor werden ja ihr Leben lang auch genau mit diesem Dilemma konfrontiert worden sein, dass das, was Recht ist, verfasstes Recht, nicht immer Gerechtigkeit ist oder zu Gerechtigkeit führt. Dass viele Menschen sich dem Recht unterwerfen müssen, aus einem Gerichtsprozess rausgehen und sagen, das ist einfach nicht gerecht, was hier passiert. Aus diesem Dilemma lässt sich in demokratischen Gesellschaften eigentlich ja kein Ausweg finden, oder?
Nun, das Recht dient nicht nur der Gerechtigkeit. Es geht auch um Rechtssicherheit. Es geht auch um das Funktionieren von Abläufen. Und denken Sie nur an die Verjährung. Irgendwann nehmen wir in Kauf, dass der Konflikt nicht mehr gerecht entschieden wird, sondern dass er einfach erledigt ist. Man beschäftigt sich nicht mehr damit. Und auch das hat einen guten Grund. Die Beweislage wird schwierig und irgendwann muss Ruhe sein. Man kann Konflikte nicht fort und fort tragen.
Gerechtigkeit sei Arbeit, schreiben Sie auch. Gerechtigkeitsarbeit, das ist ein Begriff, der ganz oft vorkommt. Für Gesetzgeber könnte man sagen, klar. Was heißt es für uns? Wie können wir an der Gerechtigkeit arbeiten?
Nun, wir arbeiten an der Gerechtigkeit, wenn wir uns mit den gesellschaftlichen Gerechtigkeitsproblemen beschäftigen und überlegen, wie verhalten wir uns dazu? Wählen wir die Partei, die die Antwort findet, oder jene Partei, die eine andere Antwort findet? Und in unserem privaten Leben. Stellen Sie sich vor, unter Ihren Mitarbeitern gibt es einen Konflikt und es ist ein Gerechtigkeitskonflikt und dann müssen Sie sich an die Arbeit machen. Sie müssen rausfinden, was hat der eine und was hat der andere, was wollen sie, wo sind sie gleich und verdienen, gleich behandelt zu werden, wo hat der eine Recht, der sagt, ich verdiene mehr, weil ich mehr leiste oder weil meine Bedürfnisse größer sind. Das alles aufzuarbeiten und zu einer Entscheidung zu führen, ist Arbeit, das ist Gerechtigkeitsarbeit.
Wenn Sie auf die letzten 30 Jahre auch Ihrer juristischen Tätigkeit zurückblicken, man redet ja immer gerne von ruhigeren Zeiten in den 80er, in den 90er Jahren. Ich glaube, alle, die wir sie erlebt haben, haben die sie nicht als ruhig erlebt. Aber heute, jetzt in diesen Zeiten, in unseren Jahren, den letzten 4, 5 Jahren, hat man das Gefühl, dass so viel auch in den demokratischen Gesellschaften ins Rutschen gerät, dass von einer Spaltung der Gesellschaft geredet wird und dass das Wort Gerechtigkeit immer ganz zentral ist. Also ich glaube nicht, wenn wir die Nachrichtenlage der letzten 10 Tage anschauen, in wie vielen Nachrichten das Wort Gerechtigkeit gefallen ist, die gefordert wird oder die eben nicht eingetreten sei. War das für Sie jetzt auch gerade in diesen Zeiten ein Anlass, nochmal so konzentriert über Gerechtigkeit nachzudenken? Oder war das ein Anliegen, dass Sie sagten, das wollte ich schon immer mal machen?
Das eine ist, es hat mich immer beschäftigt und ich dachte, nun wollte ich auch mal die Summe daraus ziehen. Ein anderer Grund ist sicher, ich war in letzter Zeit öfter in Schulen. Schulen laden Autoren zu Lesungen ein und ich fand es wichtig, dann auch wirklich zu gehen. Und dann habe ich mir auch nochmal überlegt, was kann ich eigentlich den Schülern und Schülerinnen über Gerechtigkeit sagen?
Wie sind Ihnen denn diese Schüler begegnet? Dem Bestsellerautor Bernhard Schlink oder dem Juristen, der Ihnen jetzt etwas erzählt?
Nein, die Schüler kennen natürlich den Autor des Vorlesers. Das Buch haben sie in der Schule, die meisten oder viele, gelesen. Dem begegnen sie zunächst. Aber das Gespräch schon über dem Vorleser führt ja in gesellschaftliche, geschichtliche und dann eben auch Gerechtigkeitsprobleme.
Ich meine, da wollte ich gerade drauf ansprechen, Herr Schlink, weil in Ihren Romanen sozusagen die Philosophie des Rechts immer eben fiktional verhandelt wird. Mit Figuren, mit Konstellationen, mit Geschichten. Man könnte ja den Eindruck bekommen, dass ein Herr Schlink sagt, eigentlich kann ich es über Gerechtigkeit literarisch eigentlich besser erzählen, weil es sozusagen reicher ist als in der eher trockenen, rechtsphilosophischen, juristischen Diktion. Was macht Ihnen mehr Spaß?
Das große Glück meines Lebens oder ein großes Glück meines Lebens ist, dass ich nie zwischen beidem zu wählen hatte und dass mir das eine so Freude macht wie das andere.
Und nun, Herr Schlink, jetzt nach dieser Anleitung zum Suchen und Finden, wenn wir sie mal so nennen, Ihre Schrift, haben Sie persönlich etwas Neues herausgefunden oder sind Ihnen Zusammenhänge anders klar geworden durch die Beschäftigung jetzt wieder?
Wir sprachen eingangs über Gleich- und Ungleichbehandlungen und wie unsere Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, die dann zu einem sozialen System führen, diese Architektonik aus Gleich- und Ungleichbehandlungen sind, das ist mir in der Arbeit am Buch klarer geworden, als es mir davor war.
Gerechtigkeit, der Essay von Bernhard Schlink. Jetzt erschienen im Diogenes Verlag mit 208 Seiten für 25 Euro. Vielen Dank, Herr Schlink, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen, Herr Scholl.
Straßenkritik.
Ich bin Baha Isidi, lebe seit mittlerweile 3 Jahren in Augsburg und lese ein Buch, Das Flüstern der Feigenbäume von der türkischen Autorin Elif Shafak, erzählt aus der Perspektive eines Feigenbaums, der alles sieht, spürt und über die Zeiten hinweg erinnert. Was mich an der ganzen Geschichte sehr fasziniert hat, ist, dass Elif Shafak es geschafft hat, Natur, Geschichte, menschliche Sehnsucht so zart miteinander zu verweben, dass es tief in einen nachklingt. Und gleichzeitig hat man die Geschichte Zyperns auch mit dem ganzen türkischen, griechischen Anteil und natürlich auch schmerzlich als auch voller Hoffnung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Sachbuch aus Großbritannien wollen wir uns anschauen von einer Forscherin, Tiffany Watt Smith heißt sie, die an der London University Kulturgeschichte lehrt, aber in der Öffentlichkeit inzwischen sehr berühmt ist als ihr Talk The History of Human Emotions. Der wurde millionenfach geteilt. Und jetzt schlägt Tiffany Watt Smith in dieser Geschichte der menschlichen Gefühle ein weiteres Kapitel auf, das der weiblichen Freundschaft. Gute Freundin, schlechte Freundin heißt ihr jüngstes Buch, das sich unsere Lesart-Kollegin Kim Kindermann angeschaut hat. Sie ist im Studio. Hallo Kim.
Hallo, guten Morgen.
Ein Jahrhundert weiblicher Freundschaft annonciert der Untertitel des Buches. Was ist es denn grundsätzlich, Kim? Eine ja, kulturgeschichtlich soziologische Studie oder eine persönliche Betrachtung über eigene Freundschaften mit Frauen oder beides?
Ja, es ist beides tatsächlich. Und im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine Liebeserklärung an die Frauenfreundschaft. Also für Bad Friend, wie das Buch übrigens im Englischen heißt, also nur schlechte Freundin, taucht die Gefühlshistorikerin, so bezeichnet sich die Autorin mittlerweile, sehr persönlich eben in diese vielfältige Welt der Frauenfreundschaften ein. Sie zitiert Studien, hat mit Psychologen gesprochen, sie schaut Filme, Bücher. Sie spricht aber eben auch über sich und ihre Freundin. Und er erzählt so ganz viel über diese ganze Emotion, die mit der besten Freundin verbunden ist, eben auch nicht nur gute Gefühle, sondern auch Neid, Wut und Zurückweisung. Und darum, dass es in dieser Beziehung eben auch immer geht, warum sind die besten Freundinnen so geliebt und dann doch nicht perfekt?
Warum sind denn Freundinnen überhaupt so ein Phänomen? Also ich als Mann kann mich nur erinnern, wie in der Schulzeit die Mädchen immer gigantische Freundschaften pflegten, mit größtem Pathos, größten Treue schwüren, um sich dann ebenso grandios zu verkrachen, meistens wegen dem Kerl dann.
Ja, also die Gründe, warum Frauenfreundschaften auseinandergehen, die sind tatsächlich ein bisschen vielfältiger. Also es geht nicht immer nur um den Mann. Damit beginnt die Autorin auch ihr wirklich interessantes Buch. Und zwar geht es um das Ende mit Sophia. Das ist ihre Freundin. Sie selber sind beide Ende 30 und die waren ganz eng befreundet. Die haben zusammengelebt, die waren eins. Und jetzt auf einmal nach einem Essen macht es auf einmal diesen Moment, dass man denkt so, was ist hier eigentlich los? Es stimmt nicht mehr. Die fragt mich überhaupt nicht mehr, wie es mir geht. Die plappert nur von sich selbst. Und dann bricht diese Freundschaft eben grandios auseinander. Wie die Autorin schreibt, sitzt sie dann heulend im Bus und schluchzt über das, was ihr da passieren ist. Also sie ist heartbroken. Und sie fragt jetzt in dem Buch, warum ist das so? Und ich würde sagen, ja, das kennen alle Freundinnen. Also wie du jetzt fragst, warum ist das eigentlich froh? Das ist eben dieses beste Freundin, dieses Verschmelzen wollen, dass es da so eine Freundin gibt, die ist das eine und alles und in die ist man richtig verschossen. Also dieses Gefühl des Verliebtseins, das ist, macht, glaube ich, auch Freundschaften aus. Also das kennen wir alle. Und jetzt fragt eben die Autorin sehr klug und sehr lustvoll, warum genau ist das so? Warum sind wir Frauen so gefangen in dieser Emotionsfalle mit der besten Freundin?
Du hast schon gesagt, dass sie umfassend recherchiert in der Kulturgeschichte. Ich meine, in dieser Kulturemotionsgeschichte, wenn ich sie mal so taufe, hat man Frauen ja oft die Fähigkeit zur Freundschaft abgesprochen. Meine, da gibt es beschämend groteske Analysen von großen Geistern, natürlich allesamt Männer. Ne?
Alles Männer. Männer haben Frauen wirklich ganz lange, in der Antike wurden Frauen, also die waren unfähig zur Freundschaft. Aristoteles zum Beispiel glaubte, Frauen seien nur des Nutzenwillens befreundet, also sie haben irgendwas davon, befreundet zu sein, weil sie sind zu neidisch, zu boshaft, zu konkurrenzbeladen. Oder Montaigne war sich klar, dass das geistige Vermögen von Frauen gar nicht da war, um den Anforderungen eines engen Gedankenaustausches fähig zu sein. Also Frauen waren, wenn überhaupt, nur schlechte Freundinnen. Dann aber hat sich eine Revolution vollzogen, die ging ganz schnell los. Also das begann so 17., 18., 19. Jahrhundert. Da wurden auf einmal Frauenfreundschaften ins ganze Gegenteil überhöht. Da waren jetzt auf einmal Frauen die Fürsorgenden, die Verständnisvollen. Und das wurde auch in Büchern und Zeitschriften gemacht. Und vielleicht erinnerst du dich auch, ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast, aber diese Bücher über Internatsfreundinnen, ach, die Gott, boomten. Natürlich. Und es war der Traum. Also da waren sie die besten Freundinnen, die füreinander einstehen, durch dick und dünn gehen, bedingungslos. Und das hat eben ein solches Bild manifestiert. Also erst waren wir schlechte Freundinnen, weil wir zu blöd und zu neidisch waren. Und jetzt auf einmal war die Frau genau das Gegenteil. Sie konnte das alles und sie musste das alles können.
Wie liest sich das, Kim? Wie schreibt denn die Tiffany Watt Smith? In welchem Ton, welchem Stil? Du hast schon gesagt, es ist eine Liebeserklärung an die weibliche Freundschaft. Vielleicht auch so ein Empowerment-Buch?
Ja, also sie zitiert ja auch aus ganz vielen Schriften. Sie guckt in Liebesbriefe rein. Sie guckt in Filme rein. Sie erzählt zum Beispiel von dem Foto von der Nan Goldin, da wo sie draufsteht mit ihrer besten Freundin. Und dann ist es The Day I Was Beaten Up. Und da ist Cookie an ihrer Seite. Sie erzählt von Netzwerken, die Frauen miteinander eingegangen sind, wo sie sich sozusagen stark machen und miteinander verbinden. Und insofern ist das ein ganz großartiges Buch. Die Autorin meandert, sie hüpft mitunter auch ein bisschen wild umher. Aber es entsteht wirklich ein ganz vielfältiges Bild. Eins, das aufräumt mit diesen großen Erwartungen, das eben sagt, ja, wir müssen weg von diesem Ideal, aber für Freundschaft in der Welt der Frauen ist eben doch Fürsorge, Liebe und Streitigkeit, das gehört dazu. Und erst wenn wir das erkennen, wenn wir die Unterschiede wertschätzen, dann können wir so richtig gute Freundinnen sein.
Gute Freundin, schlechte Freundin. Ein Jahrhundert weiblicher Freundschaft. Das Buch von Tiffany Watt Smith ist jetzt auf Deutsch bei Hansa Berlin. Erschien übersetzt von Kirsten Lohmann. 384 Seiten, kosten 26 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dir, Kim. Mehr dazu wie immer online. Bereits zum vierten Mal jährt sich heute der Tag der russischen Großinvasion in der Ukraine. Ein Ende des Krieges ist nach wie vor nicht in Sicht. Auch viele intellektuelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben ihre Heimat verlassen und sind ins Exil gegangen. Unter ihnen ist auch die ukrainische Autorin, Verlegerin und Herausgeberin Katerina Mischenko. Im Herbst vergangenen Jahres hat sie zusammen mit der Lektorin Katharina Rabe den Essayband Geteilter Horizont – Die Zukunft der Ukraine herausgegeben, in dem sich internationale wie ukrainische Autoren und Autorinnen mit möglichen Zukunftsszenarien auseinandersetzen. Katharina Mischenko ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Als der Angriff begann am 24. Februar 2022, dachte die Welt, auch wir in Deutschland, jetzt wird die Ukraine überrollt, erobert von einer der stärksten Militärmächte, Russland. Aber es ist anders gekommen. Die Ukraine hält seit 4 Jahren durch unter größten Verlusten und unendlichem Leid. Wie geht es Ihnen heute an diesem jetzt ja schon 4. Jahrestag, Frau Mischenko?
Es ist schwer zu glauben, dass es schon 4 Jahre sind. Und ich habe auch versucht, an diesen Tagen zusammenzufassen oder zu verstehen, was hat sich verändert, wie schauen wir heute auf diesen sehr langen Krieg in der Tat. Und ich glaube, es hat sich vieles auch beim zeitlichen Gefühl verändert, was den Krieg anbelangt. Am Anfang, wie Sie gesagt haben, haben viele gedacht, es geht ganz schnell. Also diese Blitzkrieg-Idee, die Russland hatte, war eigentlich absolut nachvollziehbar. Es ist aber nicht so gekommen. Aber dann hofften auch und dachten viele Ukrainer und Ukrainerinnen, dass es nicht so lange dauert. Dass dieser Widerstand, der sofort spürbar war, dass er doch sehr schnell zu Verhandlungen führt und zu irgendeiner Lösung. Und jetzt, glaube ich, sind wir von dieser langen Dauer verwöhnt, wenn ich das so formulieren kann. Jetzt hoffen wir nicht mehr, dass es schnell vorbei wird. Ich glaube, alle leben schon irgendwie mit diesem Gedanken, es kann noch lange dauern. Es hat schon lange gedauert und es kann noch lange dauern. Und ich glaube, diesem Gedanken müssen wir nicht wirklich vertrauen. Und wir müssen immer noch darauf bestehen, dass es so schnell wie möglich beendet wird.
In Ihrem Essay in dem Band Nebeneinander heißt der Text, da bezeichnen Sie den Krieg selbst als Ermüdungskrieg und schreiben gleich auf den ersten Seiten, ich lese es mal kurz vor: Ich weiß, jegliche Ermüdung ist eine Chance, ein kleiner Pluspunkt für den Krieg. Er funktioniert wie ein Algorithmus, der alle ins Visier nimmt, die sich irgendwie mit ihm verbunden haben und versucht, sie in den Strom der Gewalt hineinzureißen. Deshalb sollte man der Erschöpfung nur minimalen Raum geben, sie beiläufig als vertrauten Hintergrund wahrnehmen und nicht als allgegenwärtige Verarmung des Körpers, der Psyche, der Hoffnung. Soweit diese Passage von Ihnen. Was setzen Sie denn diesen Gefühlen entgegen, dieser Ermüdung? Haben Sie da eine konkrete Vision?
Ich glaube, man muss nur diese, weiß ich nicht, These oder Tatsache nicht vergessen, dass auch dieser Krieg vorbei sein wird. Und es ist nur die Frage, ob wir dieses Ende näher bringen oder ob wir uns Zeit nehmen. Wahrscheinlich gibt es keine konkrete Vision, aber nur die Vorstellung oder die Idee, man muss nicht aufgeben, denn das Ende des Krieges wird kommen. Bei jeder Müdigkeit und Verzweiflung muss man das einfach nicht vergessen. Obwohl ich auch glaube, dass die Menschen das Recht haben, müde zu sein. Aber man muss einfach irgendwie die Hoffnung nicht verlieren.
Man, innerhalb der Ukraine gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen und Positionen dem Krieg gegenüber. Ich meine, alle sind müde, aber die meisten sind auch überzeugt, wir wollen bestehen, ja, wir wollen es durchhalten. Welche Tendenzen und Strömungen beobachten Sie denn vielleicht auch welche, die wir hier in Deutschland gar nicht so wahrnehmen?
Ich glaube, es gibt das Verständnis in der Ukraine, im Land selbst, dass Russland nicht die Territorien will, sondern die Ukraine selbst als Idee, als Projekt, ja, als auch Idee eines unabhängigen demokratischen Staates. Deshalb fühlen sich, glaube ich, viele Menschen auch wie die Zielscheiben in diesem Krieg, unabhängig davon, was sie von russischer Kultur halten, welche Sprache sie sprechen und wie sie sich geopolitisch sehen irgendwo. Einerseits. Andererseits denke ich, es gibt ja auch Umfragen in der Ukraine und sie sind auch für unsere Regierung wichtig, um zu schauen, wie ist die Stimmung, wie ist die Temperatur sozusagen in der Gesellschaft, was wäre doch bei Verhandlungen möglich, was wird schwer zu kommunizieren. Da sagen immer noch die meisten, dass sie nicht die Territorien abgeben wollen, dass sie sich vorstellen können, weiterzukämpfen, obwohl es natürlich auch nicht darum geht, was die Ukrainer entscheiden. Und das ist auch diese Situation einer gewissen Ohnmacht, wenn wir ja von den Entscheidungen Russlands abhängig sind. Wollen sie jetzt verhandeln oder nicht? Ja, obwohl es immer wieder auch von Amerika so rübergebracht wird, dass die Ukrainer jetzt so stur sind, sonst würde alles gut funktionieren. Das ist nicht so. Also, und ich glaube, all diese Sachen sind klar in der Gesellschaft. Sie versteht auch, dass sie überleben muss. Ja, das ist ein normales menschliches Verhalten, wo die Menschen sagen, ja, auch in der Kälte, auch ohne Strom leben wir weiter. Es ist absolut menschlich und es geht so. Aber es ist, glaube ich, in so einer Situation auch schwer, sehr, sehr objektiv zu sagen, was die Menschen wollen, was ihren Geist noch unterstützt und wie sie sich die Zukunft vorstellen. Ich glaube, hier kann man nur objektiv sagen, diesen Krieg muss man so schnell wie möglich beenden.
Wie ist das unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Wie nehmen Sie das wahr? Sie haben jetzt 15 Autoren und Autorinnen hier in diesem Band versammelt. Wir kommen gleich noch auf die Auswahl zu sprechen. Aber wie geht es Ihnen selbst als Schriftstellerin? Kommen Sie überhaupt noch zum literarischen Schreiben? Geht das noch?
Ich glaube, dass die Literatur auch wie andere Künste ein Raum ist, wo wir die Grenzen überwinden können, die Grenzen des Möglichen, die Grenzen des Realistischen, was heute als realistisch gilt in einer gesellschaftlichen Debatte zum Beispiel. Und wir können uns natürlich die Zukunft vorstellen und diese Vorstellung ist wichtig, ja, um gute Politik zu machen unter anderem, um nicht der Propaganda ausgesetzt werden oder irgendwelchen Täuschungen, die wir in einer schwierigen, katastrophalen Situation natürlich auch attraktiv finden können. Wie zum Beispiel diese Idee, die auch in Deutschland in ersten Jahren populär war, Wiederaufbau der Ukraine. Ja, man konnte darüber sehr lange sprechen, ohne sich die Antwort zu geben, aber wie beenden wir? Wie kommen wir zu diesem Wiederaufbau? Und in diesem Sinne glaube ich, es ist wichtig, weiterzuschreiben. Und am Ende macht uns die Kultur zu einer Gesellschaft, verbindet uns miteinander. Und das sollen wir auch in einer existenziell schwierigen Situation nicht vernachlässigen.
In diesem Essayband schreiben nun, wie gesagt, 15 Autorinnen und Autoren über, ja, ganz verschiedene Themen, nationale und geopolitische Auswirkungen des Krieges, etwa über Umwelt von der Künstlerin Daya Cimbaljuk, die sich mit dem ja durch den Krieg bedrohte Tier- und Pflanzenarten auseinandersetzt. Oder es gibt den ukrainischen Schriftsteller und Psychoanalytiker Jurko Prochasko, der sich mit dem Trauma des Krieges anhand seiner Patienten beschäftigt. Wie haben Sie diese Autorinnen und Autoren ausgewählt? Was war Ihnen hier wichtig?
Erstmal haben wir uns gefragt, aus dem Titel ausgehend, was sind Themen, was sind die Fragen, die auch unsere Zukunft bestimmen werden? Und wir haben uns natürlich gefragt, wie verarbeiten die Menschen das, was jetzt passiert? Was bedeutet das, im Krieg zu sein, aber schon den Krieg, die Verluste und die Zukunft zu reflektieren? Deshalb ist dieser geteilte Horizont auch unsere geteilte Zukunft. Denn das, was wir jetzt erleben, wird uns noch sehr lange begleiten, auch außerhalb der Ukraine. Wir machen keine Vorhersagen, keine Prognosen. Wir arbeiten einfach mit der Gegenwart vertieft, um zu schauen, was begleitet uns in der Zukunft. Erstmal waren es diese Fragen. Und dann haben wir natürlich viele Gespräche geführt mit Intellektuellen, auch mit Journalisten, Journalistinnen, mit allen möglichen Menschen, die sich mit der Ukraine befassen, sei es professionell, wie zum Beispiel Wilfried Jilge, Osteuropa-Historiker, oder Angelika Nussberger als Rechtswissenschaftlerin, oder eben erfahrungsmäßig, wie einige Autorinnen aus der Ukraine, eine Marina Alexandrowitsch, die selbst Lektorin ist und jetzt versucht, ihren Mann zu finden, der seit Jahren als im Kampf vermisst gilt. Aber trotzdem gibt es Hoffnung, dass er irgendwo in Gefangenschaft bleibt. Und sie beschreibt diese tagtägliche Auseinandersetzung mit dieser Tatsache und wie das Leben weitergehen kann.
Wir hatten letzte Woche Irina Fingerowa hier im Studio, ihre Landsfrau und wunderbare Romanautorin. Und sie hat ein neues Buch geschrieben, das viel von ihrer Praxis auch als Ärztin, sie praktiziert hier in Deutschland als Ärztin, erzählt und zugleich aber mit einer wunderbaren burschikosen Heldin irgendwie das Gute betont, das Schöne im Leben. Und sie immer sagt, ja, es ist ein furchtbarer Krieg für uns alle, aber das Leben ist trotzdem schön und es hat so eine Zuversicht, kann ich jetzt als deutscher Leser sagen. Wie sehen Sie auf die Hoffnung, auf Zuversicht, auf die Freude am Leben?
Interessanterweise, der meist ironische Text in unserem Buch ist ein Text von einem Soldaten, der den Kampf beschreibt. Ivan Tschupa ist sein Künstlername. Der Text ist ein bisschen älter schon und da ging es um Bachmut, glaube ich, also die Stadt, die schon längst zerstört und erobert ist. Der Text hat mich wirklich beeindruckt, wie man eben in dieser absolut prekären Situation, in der sich seine Einheit befand, bei so einem brutalen Kampf. Aber es ist auch Teil der menschlichen Resilienz. Dieses Wort ist vielleicht schon ein bisschen inflationär geworden, aber es ist trotzdem wichtig, durch den Alltag auch mit Zuversicht zu gehen. Anders geht es nicht. Und das ist auch die menschliche Kultur und diese Ambivalenz, die wir ständig erleben. Bei jeder Trauer wollen die Menschen auf dem Leben bestehen, dass das Leben weitergehen soll. Es muss geschützt werden, auch indem wir über ganz schmerzhafte Sachen so sprechen, dass es trotzdem Hoffnung bleibt.
Vielen Dank, Katharina Mischenko, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Und der Essayband, den Katharina Mischenko zusammen mit Katharina Rabe herausgegeben hat, Geteilter Horizont, die Zukunft der Ukraine, ist im Surkamp Verlag erschienen. Umfasst 328 Seiten und kostet 23 €.